Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Von traditioneller menorkinischer Musik gehen wir über in eine ganz andere Region. Und zwar reisen wir nach Südthüringen. Und dort erheben sich zwei Bergkegel aus der hügeligen fränkischen Landschaft, die dicht bewaldeten, erloschenen Vulkankegel der beiden Gleichberge. Der große Gleichberg ist mit 679 Metern über dem Meeresspiegel etwas höher als der kleine Gleichberg. Am westlichen Fuß des großen Gleichberges liegt Römhild, ein altes Residenzstädtchen, einst Sitz der Grafen von Henneberg-Römhild. Und zu Römhild gehört auch das Steinsburg-Museum, genau an der Straße nach Hildburghausen, ein Etappenziel des Kelten-Erlebnisweges. Wolfram Nagel ist auf den kleinen Gleichberg gewandert, und zwar auf den Spuren der Kelten, aber auch auf den Spuren seiner eigenen Geschichte.
Waldhaus heißt die kleine Siedlung an der Straße von Römhild nach Hildburghausen. Die Waldhaussiedlung kenne ich seit meiner Kindheit, die ich in einem Dorf an der Grenze verbrachte, mitten im Sperrgebiet zur BRD. Damals gab es den dunkelgrünen Wegweiser am Straßenrand noch nicht, der den Ort heute als Station am fränkisch-südthüringischen Keltenerlebnisweg markiert. Genau 424 Meter über dem Meeresspiegel.
Geht über beide Gleichberge, geht an Dingsleben vorbei und dann rüber zur Widderstadt bei Jüchsen, dort wo die meisten Kelten wirklich gelebt haben, vermuten wir zumindest.
Erzählt Alfred Hochstrate, der aus Haina stammt, einem Dorf auf der Westseite des kleinen Gleichbergs. Der 76-jährige pensionierte Agraringenieur und Lehrer hat sich schon zu DDR-Zeiten mit der Keltengeschichte befasst. Also mit jenen Menschen, die bis vor über 2000 Jahren im Gleichberggebiet gesiedelt haben. Er ist auch eines der ältesten Mitglieder des Vereins Gemeinde der Steinsburg-Freunde, der gerade erst sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert hat.
Und da waren honorige Leute hier dabei, also Apotheker aus Römhild und auch der Professor Götze. Auch mein Großvater als hier der Förster damals ist da gleich mit eingetreten und hat das immer mit hochgehalten und hat mir natürlich auch viel beigebracht. Ja.
Hier oben am Waldhaus, genau im Sattel der beiden Gleichberge, befand sich zu DDR-Zeiten die Kontrollstelle der Volkspolizei, erinnert sich Alfred Hochstrate. Bis zur Verkleinerung der Sperrzone 1972 durften Fremde ohne Passierschein nicht einmal zur Töpferei Gramer nach Römhild fahren, deren Keramikgefäße in der DDR sehr begehrt und sogar in den Westen exportiert worden waren. Das Steinsburg-Museum am Waldhaus besuchen durften sie, aber keinen Schritt weiter.
Damals war das Sperrgebiet von Hildburghausen her war es frei, aber hier nach Römhild runter durfte man nicht rein. Und hier hinter uns ist eine Finnhütte in der Art. Und auf dieser Betonplatte unten war früher das Schlagbaumhäuschen. Und hier nebendran war auch der Schlagbaum hier über die Straße. Da.
Der Schlagbaum stand dann seit 1972 bis zum Fall der Mauer im November 1989 am Ortsausgang von Römhild an der Straße nach Milz. Seitdem kamen mehr Besucher, um auf den kleinen Gleichberg zu wandern, der einen grandiosen Weitblick bietet bis nach Coburg und Bamberg. Der große Gleichberg hingegen blieb für Touristen gesperrt wegen einer sowjetischen Radarstation. Bevor ich mit Alfred Hochstrate hinauf zum Gipfelplateau der Steinsburg wandere, besuche ich das Steinsburg-Museum, gebaut am Fuß des großen Gleichbergs, im Sattel der beiden Vulkanberge. Der 1929 eingeweihte, damals hochmoderne Museumsbau sieht von weitem wie eine große Schatztruhe mit schiefergedecktem Walmdach aus, verkleidet mit Basalt.
Ja, das ist ja, sage ich mal, eins der Funde, mit denen wir hier wuchern können, dass wir hier den direkten Bezug vom größten Bodendenkmal Thürings, nicht nur Südthürings, sondern insgesamt Thüringens, zur musealen Präsentation der Funde, der Befunde, die es vom Berg gibt, haben.
Sagt Matthias Seidel beim Rundgang. Er ist Leiter des Steinsburg-Museums und Gebietsreferent des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie. Entworfen hat das Museum Hofrat Karl Behlert, der im Dienst von Herzog Georg II. Von Meiningen stand, dem berühmten Theaterherzog. Der Architekt ließ eine Lichtung in den Gleichbergwald schlagen, um das Museum genau vis-à-vis der Steinsburg errichten zu können. Damals ein Novum in Deutschland.
Das ist natürlich eine außergewöhnliche Situation, dass man hier eben den direkten Bezug hat, sich also im Gelände erstmal orientieren kann, einen Eindruck verschaffen kann von den Dimensionen dieser keltischen Wallanlage, dieser keltischen Befestigung, dieses Oppidums. Und all der Funde, die es dann eben vom Berg gibt. Man kann es auch umgekehrt machen. Wir empfehlen es sogar in der Regel, erst ins Museum zu gehen, sich hier zu informieren und dann gut gestärkt, auch mit Wissen, dann ins Gelände sich aufzumachen.
Ohne den aus Weimar stammenden Archäologen Alfred Götze wäre das Museum vermutlich nie gebaut worden. Er war Experte für Schnurkeramik, der als junger Mann an Ausgrabungen in Troja beteiligt war und Karriere in den königlich-preußischen Museen für Völkerkunde Berlin machte. Im Jahr 1900 folgte er dem Ruf nach Römhild und fand hier seine Lebensaufgabe.
Und er ist beauftragt worden vom Hennebergisch-Altertumsforschenden Verein und von Sachsen-Meiningen, sich der Vermessung und der Erforschung dieser Anlage anzunehmen.
Den Namen Steinsburg bekam der kleine Gleichberg wegen seiner mächtigen Ringwälle aus Basalt, aufgeschichtet von keltischen Baumeistern vor etwa 2500 Jahren. Die Menschen erzählten sich Sagen über den Berg, etwa vom Fuhrmann Spörlein, der wie Wotan mit einäugigen Pferden über die Steinhalden ritt. Wegen heidnischer Götter, die dort oben gewohnt haben sollen, erhob der Dichter Friedrich Hölderlin den kleinen Gleichberg im Jahre 1794 zum thüringischen Olymp. Freilich, erst 1834 wurde wirklich erkannt, dass es sich bei den ausgedehnten Blockhalden und Steinaufschichtungen um Reste einer antiken Anlage handeln musste, von Menschenhand geschaffen und nicht von Göttern der Natur. Bis zu 4 Meter hoch und 4 Meter breit sollen die Trockenmauern gewesen sein. Sie besaßen 4 Haupttore nach allen Himmelsrichtungen und vermutlich befand sich auf dem Gipfelplateau tatsächlich ein keltisches Heiligtum, sagt der Archäologe.
Wir befinden uns hier eher am Nordrand der der Verbreitung der Latenkultur, also die Kultur, die von keltischen Stämmen und keltischen Gruppen getragen wurde. Aber an sich ist der Thüringer Wald eine gewisse Kulturscheide, zumindest im 4., 5., 3. Jahrhundert vor Christus, also der Hauptperiode der Kelten.
Vor dem Mittelfenster des Hauptraumes steht ein Modell des kleinen Gleichbergs. Es zeigt die Ringmauern, Tore, Quellen, das Gipfelplateau. Der Blick aus dem Fenster fällt genau auf die südliche Blockhalde unter dem Gipfel.
Und das Modell vermittelt, denke ich, sehr gut, wie stark befestigt, nämlich mit einem dreifachen Mauerring, die Steinsburg am Ende ihres Bestehens, also etwa im 1. Jahrhundert vor Christus, war. Das Modell zeigt ganz gut die Ausdehnung dieser verschiedenen Befestigungsringe.
Genau wie es sich Professor Götze seinerzeit vorgestellt hat, funktioniert die direkte Blickbeziehung von Museum und Berg auch heute noch, jedenfalls bei schönem Wetter. Das Modell zeigt auch die St. Michaelskapelle, ein im späten Mittelalter erbautes christliches Wallfahrtskirchlein, zu dem ich nach dem Museumsbesuch mit dem Steinsburg-Freund Alfred Hochstrate wandern werde. Aber erst einmal lasse ich mir von Matthias Seidel die prähistorische Sammlung zeigen, die vom 1. Jahrhundert vor der Zeit bis in die mittlere Steinzeit zurückreicht, also bis vor etwa 10.000 Jahren.
Genau, in dieser Zeit sind erstmals hier in Südthüringen Menschen unterwegs, muss man sagen. Sie waren noch nicht sesshaft. In der Mittelsteinzeit waren die Menschen noch Jäger und Sammler. Eine Sesshaftwerdung auch hier in Südthüringen wie im gesamten mitteleuropäischen Raum findet dann erst Mitte des 6. Jahrtausends vor Christus statt mit der sogenannten bandkeramischen Kultur.
Die fruchtbaren Lössböden des Grabfeldgebietes rings um die Gleichberge boten ideale Bedingungen, um Getreide anzubauen und Haustiere zu halten. In den Auen gab es Ton zur Herstellung von Gefäßen und in den umgebenden Wäldern wuchs genug Holz.
Hier sind die guten Böden im Grabfeld oder auch im Gleichberggebiet. Das setzt sich natürlich dann über die ehemalige, heute zum Glück ja keine Rolle mehr spielende Staatsgrenze hinweg fort. Also auch im südlichen Teil des Grabfelds sind ähnliche Bedingungen. Gute Böden, in der Regel ein kleiner Wasserlauf, ein Bach, eine Quelle in der Nähe. Und das hat die Menschen hier gerade dazu bewogen, sich im Grabfeld anzusiedeln.
Zahlreiche Grabfunde, Häuserreste, Werkzeuge, Waffen, Keramik und Schmuck belegen, dass die Grabfeldregion während des Übergangs von der Bronze bis zur älteren Eisenzeit sehr dicht besiedelt gewesen sein muss. Am Ende der sogenannten Hallstattzeit, im späten 6. Jahrhundert vor der Zeit, waren erste Befestigungsanlagen auf dem kleinen Gleichberg entstanden.
Genau, die Steinsburg ist, das ist aber ganz üblich bei solchen Anlagen, das ist etwa beim Staffelberg am Obermain oder etwa an der Milseburg in Osthessen, der Rhön, ähnlich, ist in der Regel ein Mittelpunkt eines größeren Siedlungsraumes, der vor allen Dingen natürlich dann auch aus Weilern, Gehöften, vielleicht auch kleineren Dörfern bestanden hat. Und hier haben sich bestimmte zentrale Funktionen konzentriert, etwa wahrscheinlich Kultausübung und möglicherweise auch die politische Führung war hier teilweise oder ständig ansässig. Und hier konzentrieren sich auch gewisse wirtschaftliche Tätigkeiten.
Das Steinsburg-Museum und die Steinsburg lernte ich bereits als Schüler der 6. Klasse kennen, und zwar bei einem Wandertag. Von gleich am Berg, am großen Gleichberg, wo sich meine Schule befand, lief die ganze Klasse durch den Wald zum kleinen Gleichberg. Ein Weg von etwa 2 Stunden. Zum ersten Mal bekam ich bronzene Vogelkopffibeln, Gürtelhaken, kleine Radkreuze, eiserne Pfeilspitzen zu sehen oder azurblaue Armreifen aus Glas, wie sie keltische Frauen im Leben und dann in ihren Gräbern als Skelette trugen. An das Modell eines Schachtofens zur Verhüttung von Rasen oder Roteisenerz, wie er im Hauptraum des Museums zu sehen ist, kann ich mich allerdings nicht erinnern.
Das ist jetzt so ein typischer Brennfeuerofen, wie die Archäologen das nennen, wo man also unter Zuhilfenahme von Holzkohle und Erz, Eisenerz, was hier in den Niederungen allenthalben angestanden hat, das musste man nicht groß importieren. Und all die vielen tausend Werkzeuge, tausende, die es von der Steinsburg etwa gibt, die sind auf Basis dieser Eisenverhüttung entstanden.
Erinnern kann ich mich aber gut an den Steinbruch auf dem großen Gleichberg, an die lauten Sprengungen des Basalts in Höhe des erstarrten Vulkanschlots. Per Seilbahn gelangte das Gestein zum Brechwerk in Gleichamberg. Die Seilbahn auf der Römhilder Seite wurde bereits in den 1960er Jahren stillgelegt. Bis in die 1920er Jahre hinein hatte ein Privatunternehmen auch die eingefallenen Mauern der Steinsburg auf dem kleinen Gleichberg abgetragen. Man geht davon aus, dass von dort bis zu 600.000 Kubikmeter Basalt abgefahren und als Splitt und Schotter vor allem für den Straßenbau verwendet worden waren. Der Keltenforscher Professor Götze versuchte, wenigstens die Reste der antiken Steinwälle zu retten.
Weil wenn der Basaltabbau weiter vorangeschritten wäre, über die 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts hinaus, dann wäre wahrscheinlich von den keltischen Befestigungsanlagen und überhaupt vom Bodendenkmal Steinsburg sicherlich nicht mehr viel übrig. Das ist ihm gelungen und das ist die Voraussetzung, wenigstens das zeigen zu können, was wir heute noch zeigen. Es gibt in der Rhön Anlagen, die durch den Basaltabbau praktisch komplett zerstört wurden.
Allerdings förderte der Abbau eben auch unzählige Funde, wie jene bronzenen und eisernen Fibeln zutage, die eifrige Sammler aus Römhild, Meiningen und Hildburghausen zunächst privat zusammentrugen. Vieles haben die schlecht bezahlten Steinbrucharbeiter vermutlich auch unter der Hand verscherbelt. Mit großem Eifer versuchten Professor Götze und die Steinsburg-Freunde, all die Zeugnisse der etwa 500 Jahre bestehenden keltischen Kultur im Museum zu vereinen.
Und das ist jetzt mal ein schönes Spektrum, was Sie hier sehen, an Werkzeugen des Schmiedes, aber etwa auch Dingen, die man in der Landwirtschaft verwendet hat, Pflugschare zum Beispiel, eiserne Pflugschare, aber auch Fibeln, also Gewandverschlüsse, Teile von Wagen, Teile vom Pferdegeschirr.
Warum die Steinsburg bei Römhild in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts vor der Zeit von den Kelten aufgegeben wurde, ist den Forschenden nach wie vor ein Rätsel. Keinerlei Spuren deuten darauf hin, dass sie erobert oder deren Häuser niedergebrannt worden waren. Weil sie keine Schrift besaßen, hinterließen die Kelten nur diese Steine und all die Artefakte aus Ton, Bronze und Eisen.
Der Berg ist im Grunde genommen dann über Jahrhunderte wüst gefallen. Und tatsächlich die Germanen, die dann in den nachfolgenden Jahrhunderten nach der eisenzeitlichen Besiedlung hier in Südthüringen ansässig sind. Die hatten keinen Bedarf mehr für solche großen Befestigungen. Die konnten das auch in ihr Wirtschaftssystem nicht integrieren.
Der damals wahrscheinlich unbewaldete kleine Gleichberg wuchs danach wieder komplett zu, bis Steinbrucharbeiter im 19. Jahrhundert mächtige Schneisen in den Buchenwald schlugen, um die Basaltsteine per Loren oder Rutschen abtransportieren zu können.
So, wir sind jetzt am Waldhaus und gehen auf den kleinen Gleichberg bis zum Gipfel. Sind es 1,3 Kilometer. Die erste Strecke ist schnurgerade, weil von hier oben der Basalt abtransportiert worden ist, ab 1858 spätestens, in großen Mengen, weil mit dem Basalt vom kleinen Gleichberg deutschlandweit sehr viele Bahnhöfe, die Vorblitzer, gepflastert worden sind.
Und es ist gar nicht so leicht, die Mauern der keltischen Besiedlung im dichten Wald und Unterholz zu erkennen. Aber ein erfahrener Bergführer wie Alfred Hochstrate kennt hier jeden Stein, jeden Namen der Pflanzen und die Stimmen der Vögel.
Der Buchfink ist der Meinung, es bleibt schönes Wetter. Sonst wird er rufen, trüb, trüb.
Nach 400 Metern auf dem leicht ansteigenden Hauptweg erreichen wir den ersten Rastpunkt. Eine große Tafel informiert über die Entstehung der Steinsburg. Der hier entspringende Grabbrunnen und andere Quellen speisen bis heute die Trinkwasserleitungen der Römhilder. Ein sehr weiches, kalkarmes Wasser. Am Ende der geraden Trasse steht die Seber-Schutzhütte, benannt nach dem Steinhauer Christian Seber. Der sei recht geschäftstüchtig gewesen, erzählt Alfred Hochstrate, habe für die Arbeiter eine kleine Schankwirtschaft betrieben. Und wahrscheinlich habe es hier auch eine Schmiede gegeben und eine Dampfmaschine für die Standseilbahn, auf der die behauenen Pflastersteine in Kisten zu Tal befördert wurden.
Nicht um was hinaufzuziehen, hinaufgezogen wurden bloß die leeren Kisten vom Basalt. Und damit die nicht unten zerschellen, wurde auf so einer Schrägabfahrt das gebremst durch die Dampfmaschine.
An der Seberhütte kann man den kürzesten, aber steileren Aufstieg zum Gipfel nehmen oder den etwas flacheren Ulmenweg, um dann in Höhe des Schwarzen Stocks aufzusteigen.
Keine Märzenfächer, aber jetzt plötzlich sind sie da.
Der befahrbare Ulmenweg wurde Mitte der 1930er Jahre unter Anleitung von Professor Götze von Männern des Reichsarbeitsdienstes angelegt. Er führt an Mauerresten und Steinfeldern entlang nach Norden.
Wir sind jetzt an der Nordwestecke, so wo an der Stelle, wo auch die Kelten mit ihren Wagen hierher kamen, wo hier das erste Tor in dem äußeren Ring war. Der äußere Ring war ja insgesamt 2,5 Kilometer ungefähr lang, wenn man dann noch bedenkt, 4 Meter hoch und 4 Meter breit, alles in etwa, dann weiß man, was die Menschen sich damals hier geplagt haben. Die Steine waren zwar da, aber sie wollten schon gerückt werden.
Genau an diesem Durchbruch im Steinwall hätten sich am 24. Juni 1838 erstmals Mitglieder des Hennebergisch-Altertumsforschenden Vereins von der prähistorischen Bedeutung des Berges überzeugt. Anlass war der Fund eines Schildbuckels, wie er im Museum zu sehen ist. In Richtung Nordosten erreichen wir schon bald die zweite Hauptmauer mit den Resten eines sogenannten Zangentores, wie man es sich auf dem Staffelstein im Coburger Land als Nachbildung anschauen kann. Um die Krone eines hohen Ahornbaumes schwirrt ein Wildbienenschwarm. Alfred Hochstrate beobachtet ihn durch sein Fernglas, lässt auch mich schauen. Und er zeigt auf ein Stück erhaltene Terrassenmauer, wo einmal die Kelten in einfachen Häusern gelebt haben könnten.
Die im Schutz der Mauer dann ihre Hütten hingebaut haben. Mit viel Stroh und Lehm und Naturprodukten, das ist klar. Aber wenn man es richtig ausgräbt, und hier wurde viel ausgegraben, als dieser neue Ulmenweg angelegt wurde. Da war der Professor Götze da und wenn ich so Bilder sehe, sehe ich, aha, mein junger Opa, als er erst 40 war, mit Dackel und Gewehr, wie es sich gehört damals für einen Jäger oder für einen Förster.
Das nächste Tor oder das, was davon übrig geblieben ist, öffnet den Weg hinauf zum Gipfelplateau. Eine erste Aussicht zeigt nach Norden, zum Thüringer Wald, zum großen Inselsberg. Die Geröllhalde vor uns sei zum Glück nicht vollständig abgetragen worden, sagt Alfred Hochstraat.
Die ist so erhalten, wie sie damals war. Da war ein Wissenschaftler, der da war, ein höherer Beamter, Hofrat Jakob aus Meiningen. Und der hat gesagt, und hier an der Stelle keinen Stein mehr anfassen.
Auf einem Trampelpfad im lichten Gipfelwald gelangen wir auf die Südseite der Steinsburg, zu einer aus Basalt gebauten Schutzhütte und den Mauerresten der spätmittelalterlichen Michaelskapelle. In ihr soll der einst ein wüster Mann, der Michael Baas, als Einsiedler gelebt haben, wie eine Sage erzählt.
Da gibt's auch Sagen, wo deutlich auf Wodan zu schließen ist, Wodans Kult, weil da einer einäugig mit zwei blinden Pferden hier raufgefahren ist und hat dann hier oben ein großes Fest gefeiert mit sich und ein paar anderen. Und ja, dass dann hier am alten Platz die Leute dann das Christentum übernommen haben.
Im Jahre 1527 soll die kleine Kapelle vom Blitz getroffen worden sein, worauf diese verfiel, bis sie Professor Götze in den 1930er Jahren wieder freilegen ließ, einschließlich einer kleinen Sakristei und der Apsis mit Altartisch.
Aber bei uns in Haina, in Altenkarten, ist dann immer noch drin alter Wallpfad hier zur Kapelle hierauf. Und dieser Bereich ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit von dem eigentlichen Plateau abgeteilt gewesen, weil hier dann das heidnische Heiligtum der Steinzeitmenschen und auch später der Kelten war.
Wir sind am Panoramablick des kleinen Gleichbergs angekommen, von wo man auch das Steinsburg-Museum sehen kann, das Schatzkästchen unten im Sattel zum großen Gleichberg. Vor uns liegt eine von Hügeln, Feldern, Wäldern und Dörfern geprägte Landschaft, hüben und drüben der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Links der Straufhain bei Streufdorf, unten Simmershausen und mein Geburtsort Leicherwiesen. In der Ferne die feste Coburg, einst Sitz der Herzöge von Sachsen-Coburg und das Fichtelgebirge mit dem Ochsenkopf. Eine sehr begehrte Aussicht zu DDR-Zeiten.
Ja, das war natürlich immer ein Problem. Ich habe damals schon Leute geführt und immer wieder wurde ich gefragt, wo ist denn nun die Grenze direkt? Da habe ich gesagt, das dürfe ich dir nicht sagen, aber da musst du mal gucken, wo die großen Felder aufhören und wo die kleinen sind. Da drin ist irgendwo die Grenze.
Bei schönstem Fotografierwetter sitzen wir mitten im Basaltsteinmeer auf einer Bank, lauschen dem Wind und den Vögeln, genießen den Tag auf dem etwas kleineren der beiden Gleichberge. Bei ganz klarer Sicht könne man mit dem Fernglas sogar das Festspielhaus in Bayreuth sehen, sagt Alfred Hochstraate geheimnisvoll und erzählt von vielen Glücksmomenten hier oben auf dem Gipfel der Steinsburg, damals zu DDR-Zeiten und auch heute.
Als Anwohner ist man froh, so eine schöne Heimat zu haben, nicht bloß hier die Steinsburg. Und gerade jetzt, wo alles frisch und grün ist, wenn ich mit einer anderen Reisegruppe komme, wo man Zeit hat, dann zitiere ich Wilhelm Busch als meinen Lebensphilosoph. Wie liegt die Welt so frisch und tauig? Vor mir im morgigen Sonnenschein, entzückt vom hohen Hügel, schaue ich ins frühlingsgrüne Tal hinein. Mit allen Kreaturen bin ich in reinster Wesensharmonie. Wir sind verwandt, ich fühle es innig und eben darum liebe ich sie. Und wird auch mal der Himmel grauer. Wer voll Vertrauen die Welt besieht, den freut es, wenn ein Regenschauer mit Sturm und Blitz vorüberzieht. Punkt.
Auf dem Keltenerlebnisweg in Südthüringen war Wolfram Nagel unterwegs und hat uns gleichzeitig mitgenommen auf eine Reise durch seine persönliche Geschichte.